Caritas.
Caritas, der Podcast zu sozialen Themen der Caritas in Nordrhein-Westfalen.
Herzlich willkommen bei Caritalks, dem Podcast für soziale Themen der Caritas in Nordrhein-Westfalen. Mein Name ist Markus Lahrmann und ich bin heute im Münsterland in Aalen beim SKF und ich spreche mit Melanie Plag, die den Pflegekinderdienst des SKF im Kreis Warndorf leitet. Pflegekinderdienst, Sie beschäftigen sich mit Pflegefamilien, Pflegekindern. Was tun Sie so?
Ja, erstmal vielen Dank und auch von mir herzlich willkommen. Pflegekinderdienst, was ist das hier? Wir begleiten und beraten Pflegefamilien, also Menschen, die sich vorstellen können, ein Kind bei sich aufzunehmen, ein Kind, das nicht bei seinen leiblichen Eltern aufwachsen kann. Und wir begleiten die Menschen von Beginn an, das heißt schon bei der Entscheidung, ob es Sinn macht, ein Kind bei sich aufzunehmen. Da sind wir da.
Was sind das für Kinder?
Das sind Kinder, die nicht bei ihren leiblichen Eltern aufwachsen können.
Warum können die nicht bei ihren leiblichen Eltern aufwachsen?
Die Gründe sind ganz, ganz unterschiedlich, ganz vielfältig. Ich glaube, zusammenfassend kann man sagen, die Eltern können sich nicht gut genug um ihre Kinder kümmern. Sie können sie nicht gut genug versorgen. Das kann emotional sein, das kann auch materiell, finanziell sein. Sei es, weil sie selber Probleme haben mit Suchtthematiken oder Gewalterfahrung.
Mhm. Und wenn so etwas klar wird, dass die Kinder nicht bei ihren Eltern bleiben können, was passiert dann?
Ja, da ist ja das Jugendamt erstmal zuständig. Das Jugendamt bietet den Familien in der Regel erstmal vor Ort Hilfsangebote an, ambulante Hilfen. Wenn das alles nicht greift, dann kann es sein, dass die Eltern selber für sich die Entscheidung mittreffen, dass das Kind bei ihnen nicht groß werden kann. Es kann aber auch sein, dass das Gericht eingeschaltet wird und ein Familiengericht dann entscheidet, dass das Kind eben nicht bei den leiblichen Eltern aufwachsen kann.
Nun ist ja Aufwachsen bei Eltern oder Aufwachsen in einer Familie eigentlich das Beste, was einem Kind passieren kann. Wenn das nun in der leiblichen Familie nicht geht, dann geht's in die Pflegefamilie.
Ja, so schnell geht das in der Praxis nicht. Man kann das ganz allgemein gar nicht sagen. Die Familien sind sehr unterschiedlich, die Fälle sind sehr individuell. Aber natürlich wird in der Jugendhilfe immer erstmal geschaut, welche Ressourcen haben die leiblichen Eltern. So wie gesagt, da ist das Jugendamt an erster Stelle, das Hilfsangebote macht und möglichst schaut, dass die Eltern unterstützt werden können. Wenn das nun alles nicht funktioniert und nicht geht, dann werden die Kinder, ich sag mal, im schlimmsten Fall in Obhut genommen. Das ist natürlich immer der Worst Case. Schöner ist es, wenn man von schön sprechen kann, also am angenehmsten für die Kinder ist es, wenn die Eltern einverstanden sind und die Kinder geplant dann von den Eltern getrennt werden. Meistens ist es in unseren Fällen so, hier im Pflegekinderdienst, dass die Kinder vorher in Bereitschaftspflegefamilien unterkommen. Von dort aus wird dann die Perspektive der Kinder geklärt. Gerade die jüngeren Kinder, da schaut man natürlich, dass sie in Pflegefamilien, in Dauerpflegefamilien kommen.
Ich muss da nochmal einhaken. Also wie Bereitschaftspflegefamilien, haben Sie gesagt, oder Bereitschaftspflegeverhältnisse und Pflegefamilien, wie werden Eltern oder Familien überhaupt zu Pflegefamilien?
Da würde ich mich jetzt konzentrieren wollen auf die Dauerpflegen, nicht auf die Bereitschaftspflegen. Das ist nochmal was anderes. Das machen wir hier gar nicht. Wir machen wirklich nur Dauerpflegeverhältnisse. Wie wird man das? Ja, es ist auch der Weg dahin ist ganz unterschiedlich. Wir beschäftigen uns hier vornehmlich mit Fremdpflegen, aber auch mit Verwandtenpflegen. Da können wir vielleicht später nochmal drauf zu sprechen kommen. Bei den Fremdpflegen ist es so, wie das Wort sagt, also die Kinder sind erstmal fremd zu den Familien, die sie später aufnehmen. Mhm. Wenn ich die Idee habe, ich könnte eine Pflegeperson, eine Pflegefamilie werden. Wir sprechen immer von Familie. Also das können ja auch alleinstehende Personen sich überlegen, dass sie vielleicht ein Pflegekind bei sich aufnehmen möchten. Mhm. Wir sind da sehr offen für jegliche Lebensformen auch und freuen uns immer über Menschen, die die Idee haben, sie könnten sich um ein Kind kümmern, das eben nicht bei seinen leiblichen Eltern aufwachsen kann.
Nun ist das ja, wenn man Kinder hat, also ich selber habe Kinder, die sind jetzt groß, aber ich hatte immer das Gefühl, Kinder zu haben ist eine große Erfüllung, ist ein großes Glück, ist oft auch anstrengend so. Und was muss passieren, damit man darüber nachdenkt, als Pflegeeltern ein Kind zu sich zu nehmen?
Ja, auch die Gründe sind ganz unterschiedlich. Personen, mit denen wir es zu tun haben, das sind zum einen Menschen, die vielleicht selber gar keine Kinder bekommen können. Dann haben wir auch Familien, die schon leibliche Kinder haben und aus welchen Gründen auch immer sich dazu entschlossen haben, kein weiteres leibliches Kind zu bekommen, sondern sagen, wir möchten einem Kind ein Zuhause geben, das Eltern hat, die eben uns jetzt erstmal noch fremd sind. Ja, dann gibt es homosexuelle Paare, die gern ein Pflegekind oder ein Kind bei sich aufnehmen möchten oder eben auch Alleinstehende, die sagen, ich habe, oder auch zum Teil schon etwas ältere Leute, die sagen, ich habe da einfach auch noch was zu geben und ich habe Platz im Haus und im Herzen und das würde ich gerne zur Verfügung stellen für ein Kind.
Und wenn diese Menschen diese Entscheidung haben reifen lassen, und was tun die dann? Die rufen bei Ihnen an.
Die dürfen gerne bei uns anrufen, genau. Die dürfen also gerne bei uns anrufen. Und das ist natürlich ein langer Prozess. So, wir sind hier in der Jugendhilfe und wir schauen natürlich auch wirklich ganz genau hin. Denn die Kinder, mit denen wir es zu tun haben, die kommen ja schon aus schwierigen Verhältnissen, haben Beziehungsabbrüche erleben müssen, manchmal Gewalterfahrungen. Und wir haben da eine große Verantwortung, dass diese Kinder auch wirklich ein sicheres und geborgenes Zuhause finden. So, jetzt kommen also die Menschen hierher und mit der Idee, sie möchten ein Kind aufnehmen, dann unterhalten wir uns erstmal. So, wir plaudern dann ein bisschen mit denen, so wie wir das jetzt hier machen, und bekommen dann schon ein Gefühl für die Menschen. Und
Sie haben viel Erfahrung in dem Bereich.
Ja, wir haben viel Erfahrung, das auf jeden Fall, das kann ich so sagen. Wir haben aber auch viel fachliches Wissen. Wir sind gut aufgestellt hier fachlich und haben ein tolles Team. Wir entscheiden sowas auch im Team. Also beispielsweise ist es so, dass wir in Erstgespräch immer zu zweit gehen. Auch der weitere Prozess wird immer zu zweit laufen. Zwei Augen, zwei Ohren, die hören einfach besser. Und das wird auch immer im Team vorgestellt, so dass wir uns da immer auch gut austauschen.
Wenn Sie jetzt einen guten Eindruck haben von den Menschen, dann ist ja ein guter Eindruck schon mal ein erster Schritt. Aber da gehört doch sicher noch mehr dazu, als einen guten Eindruck zu haben von den Menschen, die möglicherweise ein Pflegekind aufnehmen.
Genau. Ja, der gute Eindruck, der ist natürlich ganz entscheidend, um überhaupt in dem Prozess weiterzumachen. Und wenn wir uns entschließen, mit den Bewerbern weiterzuarbeiten und die Bewerber wiederum auch zu uns ein gutes Gefühl haben und sagen, sie möchten bei der Idee bleiben, ein Kind aufzunehmen, dann geht's weiter. So, wir haben da einen ganz klaren prozesshaften Ablauf auch. Das nächste Gespräch wäre dann bei den Menschen zu Hause. Wir schauen uns das zu Hause an. Wir lernen die ganze Familie kennen. Sind leibliche Kinder schon in der Familie, lernen wir auch die kennen. Wir werden mit den Bewerbern intensive Biografiearbeit machen. Das heißt, dass wir...
Was ist das denn?
Was ist das denn? Ja, wir schauen einfach, um es mal im Plauderton zu sagen, aus welchem Stall kommen denn die Bewerber? So, wie sind ihre kindlichen Erfahrungen? Wie sind ihre Kindheitserfahrungen? Mit welchem Erziehungsstil sind sie groß geworden? Und da geht es nicht darum, die Menschen zu prüfen und jetzt ganz neugierig zu sein. Mensch, was haben sie denn alles erlebt? Sondern wir schließen auch Familien nicht aus, die selber auch aus vielleicht belastete Situationen erlebt haben, vielleicht selber auch in ihrer Kindheit nicht immer, oder die nicht sagen, ich habe jetzt hier die glücklichste Kindheit gehabt. Uns ist es wichtig, dass die Menschen offen sind, dass sie offen damit umgehen, dass sie darüber auch reflektiert nachdenken und das vielleicht auch als Ressource nutzen, die dem Kind, das sie dann aufnehmen, später auch hilfreich sein können.
Also offen heißt auch offen für Weiterentwicklung.
Natürlich.
Offen für Persönlichkeitsentwicklung der Eltern, also der Pflegeeltern.
Genau, genau. Offen auch und ehrlich zu sagen, das ist mir vielleicht auch passiert und ich habe das aber bearbeitet oder ich bearbeite das. Aber das ist ja für uns auch wichtig zu wissen, wenn wir später mal bei der Passung sind. Also wenn wir überlegen, welches Kind findet denn in dieser Familie ein gutes Zuhause, da müssen wir natürlich schon schauen, dass vielleicht jetzt das Kind nicht unbedingt das Verhalten auslebt, was jetzt die Pflegemutter an ihre schlechten Erfahrungen erinnert. Das wäre ungünstig. Ne?
Müssen die Eltern eigentlich perfekt sein?
Nein. Keiner muss perfekt sein, sind wir selber nicht. Niemand ist perfekt und das erwartet überhaupt ja niemand. Uns geht es darum, dass wir ein offenes Verhältnis haben zu den Eltern, zu der Familie, zu den Personen, die ein Kind bei sich aufnehmen möchten.
So. Unterstützen Sie denn die Pflege, nehmen wir mal an, die Passung funktioniert, also die Pflege.
Ja, da sind wir aber noch nicht.
Okay.
Da sind wir noch nicht, denn in der Vorbereitungsphase werden die Bewerber auch eine Schulung bei uns durchleben.
Okay.
Genau, wir haben eben ein Schulungsprogramm. Und das im besten Falle ist das eine Gruppenschulung, also dann finden sich alle Bewerber, die zu der Zeit hier bei uns im Pool sind, ein und dann werden die Pflegeeltern, die zukünftigen Pflegeeltern geschult in Themen wie rechtliche, juristische Themen, was bedeutet es überhaupt, Pflegefamilie zu sein, denn plötzlich wird auch das Jugendamt bei mir zu Hause sitzen. Vielleicht hat das Kind einen Amtsvormund, so, der kommt dann auch mal vorbei. Was heißt das eigentlich? Wem muss ich denn da alles die Tür aufmachen? Dann geht es aber auch um Themen wie Bindung, Bindungsaufbau. Wie gesagt, wir haben es mit Kindern zu tun, die oft auch schon Trennungen erfahren haben, vielleicht oder oft auch Bindungsprobleme, Bindungsstörungen haben. Wir schulen sie zum Thema Trauma. Viele Kinder bringen auch traumatische Verletzungen mit. Und es ist einfach auch wichtig zu wissen für die Pflegeeltern, worauf sie sich einlassen. Denn das Leben, das sie führen als Pflegefamilie, das wird auch viele Herausforderungen mit sich bringen.
Haben Sie mal ein Beispiel?
Ein
Beispiel für so eine Herausforderung. Also
ja, eine Herausforderung könnte zum Beispiel sein, dass die Kinder nun zwei Elternpaare haben und es eben auch für die Pflegefamilie bedeutet, dass sie die Herkunftseltern, die leiblichen Eltern, ein Stück weit auch mit im Boot haben. Also die Kinder haben beispielsweise noch Kontakte auch und es ist von uns, von der Haltung her auch ganz klar so, dass wir sagen, Kinder sollen auch eine Beziehung zu ihrem Herkunftssystem behalten dürfen, weil es auch wichtig ist für die Kinder zu wissen, wer sind meine Wurzeln, wo sind meine Wurzeln, wer sind meine leiblichen Eltern? Und das ist sicherlich für viele auch eine Herausforderung, denn da ist der geschützte Rahmen Familie natürlich auch ein Stück weit brüchig dann.
Da gibt es eine offene Flanke oder so, wenn dann die Pflegefamilie vielleicht mit der Herkunftsfamilie, die im Drogenmilieu verortet ist, sich trifft oder Kontakt hat oder ist das zu pauschal?
Ach, pauschal, alles ist hier möglich, das muss ich so sagen. Also wir haben tatsächlich die breite Palette hier an Lebensgeschichten auch und wir haben auch Eltern, die sich im Drogenmilieu bewegen. Wir haben Eltern, die von Wohnungslosigkeit betroffen sind und die dennoch zuverlässig vielleicht dreimal im Jahr ihre Kinder treffen. Und auch da ist unsere Begleitung eng. Also da lassen wir die Pflegeeltern und auch die Kinder natürlich nicht mit allein. Und es passiert auch alles zum Wohle der Kinder. Wir schauen da natürlich gut hin. Wie gesagt, man kann das alles nicht pauschal sagen. Das schauen wir von Familie zu Familie. Wir haben hier bei uns in den Räumen beispielsweise einen sehr schönen Spiel- und Besprechungsraum. Da laden wir dann durchaus leibliche Eltern ein. Das alles ist natürlich verabredet, das ist vorbereitet, es wird nachbereitet mit allen Beteiligten durch Gespräche. Und da treffen dann die Kinder ihre leiblichen Eltern oder ihre leibliche Mutter, ihren leiblichen Vater. Meistens ist die Pflegemutter mit dabei, die dann ja die enge Bindungsperson, die Sicherheit ist für das Kind. Wir sind dabei. Und das darf man sich jetzt auch nicht so steif vorstellen, sondern wir bemühen uns da schon auch, schöne Treffen rauszumachen für alle, ne, für das Kind natürlich in erster Linie, aber so, dass auch alle mit einem guten Gefühl da rausgehen können.
Jetzt, wir springen nochmal zurück. Also Sie machen dieses erste Gespräch, Kennenlerngespräch, Kennenlernphase mit potenziellen Pflegeeltern und dann diese Unterweisung, Schulung. So, und wie geht's dann weiter?
Ja, dann die Biografiearbeit haben Sie vergessen.
Ja, ja.
Genau, ganz, ganz wichtig. Ja, wie geht's dann weiter? Dann führen wir Abschlussgespräche. Und wenn wir das alles hinter uns haben, so, dann entscheiden die Pflegeeltern, okay, wir haben das jetzt alles durchlaufen, können wir uns das weiterhin vorstellen, ein Kind aufzunehmen. Auch wir im Team entscheiden das. Wenn dem so ist, dann bekommen wir als Pflegekinderdienst Profile von Kindern sowieso. Die bekommen wir immer zugeschickt von den Jugendämtern. Denn es gibt wirklich erschreckend viele Kinder, die ein Zuhause suchen. Und wir bekommen in den letzten 2 Jahren wirklich viele Profile von Kindern, die ein Zuhause suchen. Und wenn wir dann eben Bewerber haben, die hier in der Vorbereitung fertig sind und die wir für geeignet halten, und wir bekommen das Profil eines Kindes, von dem wir denken, das passt gut zueinander, dann schlagen wir erstmal dem Jugendamt diese Familie vor. Die Familie weiß das, dass wir im Hintergrund auch mit dem Jugendamt sprechen. Sie haben ja auch im Vorfeld ihr Okay dafür gegeben. Letztendlich entscheidet ja das Jugendamt. Und wenn das Jugendamt, wenn wir jetzt immer gleich die Bewerber mit ins Boot holen und sagen, wir schicken jetzt ihre Daten zum Jugendamt oder wir sprechen mit dem Jugendamt über sie, da machen die sich immer gleich Hoffnungen. Das wollen wir vermeiden. Also wir stellen dann erstmal dem Jugendamt die Familie vor und das Jugendamt sagt dann, okay, das kann ich mir vorstellen, die würde ich gerne kennenlernen. Wir arbeiten aber schon auch mit vielen Jugendämtern sehr eng und sehr vertrauensvoll zusammen, kennen uns, wissen schon, naja, okay, der SKF, der hat sich da schon Gedanken zugemacht. Und wenn die sagen, das können sie sich vorstellen, dann ist das so, dass wir da auch ziemlich zügig dann ins Gespräch kommen in den meisten Fällen. Genau. Ja, so läuft das dann. So, dann ist es so, dass das Jugendamt die Familie kennenlernt. Und sollte auch das Jugendamt dann sagen, ja, das kann ich mir gut vorstellen mit den Menschen, dann, dann wird es jetzt wieder ein bisschen unterschiedlich. Also ich sag mal, in der Regel ist es dann so, dass wir dann der Familie was von dem Kind erzählen. Die dürfen natürlich auch immer nochmal nachdenken. Und wenn auch die Familie sagt, ja, das können wir uns vorstellen, dann geht es immer Step für Step weiter. Dann sehen sie mal das Kind. Ohne dass das Kind das meistens so ein bisschen mitbekommt. Wir wollen ja die Kinder schützen. Und es ist auch so, dass wir immer ein Zuhause für die Kinder suchen. Also wir suchen keine Kinder für Familien, sondern wir suchen für die Kinder ein gutes Zuhause. Das ist unser oberstes Anliegen.
Mir kommen gerade so Bilder aus Filmen in den Kopf, so... Ja, Waisenhäuser, wo dann die,
die
reichen Familien ja. mit ihrem Auto
und sich ein Kind aussuchen.
Nein,
nein, nein. Genau, deshalb sage ich das ganz klar. Also wir suchen für die Kinder ein Zuhause und nicht Kinder für die Familien. So ist das. Und wir treffen eine Vorauswahl zusammen mit dem Jugendamt. Und wenn wir uns vorstellen können, dass das gut funktionieren kann, dann gibt es ein Kennenlernen. Und dann gibt es eine Anbahnungsphase, so nennen wir das, die auch sehr behutsam ist und völlig frei im Tempo. Das entscheidet, also es entscheiden die Beteiligten, in erster Linie das Kind. Und dann lernen die sich mal kennen, dann verbringen die mal ein bisschen Zeit miteinander und dann darf das Kind vielleicht mal für einen Nachmittag dahin. Das ist alles total unterschiedlich, liegt auch dran, wo das Kind bis dato lebt, ob es in einer Wohngruppe lebt, ob es bei einer Bereitschaftspflegefamilie lebt. Genau, ganz unterschiedlich, aber wir nehmen uns Zeit und Ruhe für den ganzen Prozess, weil das ist wichtig, dass alle miteinander gut ein gutes Gefühl zueinander entwickeln können.
Wie alt sind die Kinder, so die Sie vermittelt haben bisher schon, zum Zeitpunkt der Vermittlung?
Also ich sag mal so von null so gerade geboren aus dem Krankenhaus bis, jetzt muss ich mal eben, wir haben schon einen 13-Jährigen vermittelt, ja. Mhm. Also ich sag mal, desto älter die Kinder werden oder desto älter die Kinder sind, desto schwieriger ist es mit der Vermittlung in Pflegefamilien, weil die Kinder meistens dann auch schon sich anders eingerichtet haben oder an anderen Orten leben. Da kommt keine Pflegefamilie in Frage. Wenn Kinder älter sind, dann sind sie meistens doch in Wohngruppen. Also wir bekommen auch meistens Kinder oder Informationen von Kindern von den Jugendämtern, die wirklich deutlich jünger sind. Und die Älteren, die leben doch auch eher in Wohngruppen. Es ist ja auch so, dass sie ja nochmal eine ganz andere Beziehung, auch eine längere Beziehung zu ihren leiblichen Eltern haben und die oft auch dann noch erhalten bleibt in den Wohngruppen. Mhm. Also das ist, glaube ich, jetzt auch nochmal ein anderes Thema. Mhm. Ja.
Lohnt sich das eigentlich für die Pflegefamilien? Also gibt es dafür eine Honorar, eine Aufwandsentschädigung oder müssen die Eltern auch, also die Pflegeeltern auch noch sozusagen für das Kind, das sie dann in Pflege haben, Geld mitbringen oder Geld zusätzlich verdienen oder wie ist das?
Oh, das ist jetzt auch nochmal ein spannendes Thema, denn da wird es auch zum Teil ein bisschen politisch. Ja. Also grundsätzlich ist es so, dass die Pflegeeltern dafür Geld erhalten. Das ist aber kein Honorar in dem Sinne, weil wir ja sagen, die Pflegeeltern machen das ja nicht beruflich. Also es ist nicht deren Beruf, Pflegeeltern zu sein. Sie bekommen Pflegegeld. Da gibt es Empfehlungen auch vom Deutschen Verein, wie hoch das sein soll. Das ist dann auch nochmal gestaffelt in pädagogischem Geld, in Aufwandsentschädigung, materielle Aufwendungen. So. Und das liegt auch am Alter. Also desto älter die Kinder werden, desto mehr Geld ist es. Unsere Haltung ist natürlich, es ist zu wenig. So, es ist zu wenig Geld, es ist zu wenig gesellschaftliche Anerkennung, es ist einfach zu wenig von allem. Wir brauchen dringend Pflegeeltern, wir brauchen dringend Familien, die sich vorstellen können, einem Kind ein Zuhause zu geben. Aber wir merken auch, dass sich die Entscheidungsträger schwer damit tun, auch die gesellschaftlichen Gegebenheiten sich dem anzupassen, eben dass auch beide berufstätig sein wollen. Unsere Kinder haben eben auch einen hohen emotionalen Anspruch. Das ist so. Sie brauchen schon wirklich feste Bezugspersonen, Bindungspersonen. Sie brauchen auch Zeit.
Zuwendung.
Absolut, Zuwendung. Also sie brauchen einfach ein sicheres Beziehungsangebot. Mhm. Und dafür muss man Zeit haben. Und wenn beide Partner, wenn wir jetzt von einer Partnerschaft sprechen, voll arbeiten gehen, dann ist nicht die Zeit da. Und trotzdem muss es ja, ich sag mal, in den meisten Fällen ist es die Frau, die zu Hause bleibt, das ist noch immer so, muss es ja auch möglich sein, für die Frau sich auch beruflich noch weiterzuentwickeln. Mhm. Und ja, das sind da sind jetzt viele Felder, die wir jetzt aufmachen können. Unterm Strich, glaube ich, kann man sagen, wir brauchen da einfach gesellschaftliche Aufwertung, wir brauchen brauchen auch von der Politik da Signale und die Menschen müssen einfach ja wertgeschätzt werden und nicht nur gesellschaftlich wertgeschätzt werden, nicht nur über Lob und Anerkennung, sie müssen auch finanziell wertgeschätzt werden. Mhm. Beispielsweise noch, wenn wir da sind, bei dem Thema Altersvorsorge. Also es ist so, dass die, wenn es denn die Frau ist, es ist leider in den meisten Fällen noch so, die zu Hause bleibt und sich um das Kind kümmert, dann kann sie eine private Altersvorsorge abschließen, die ein wenig bezuschusst wird. Aber das muss mehr werden, wenn wir auch nicht wollen, dass die Frauen dann später in die Altersarmut gehen, weil sie sich um ein Kind gekümmert haben.
Sie sagten vorhin, dass die Zahl der Kinder, denen eine Pflegefamilie gut täte, dass die Zahl steigt in den letzten 2 Jahren. Dass sie dringend Pflegefamilien suchen. Ja. Ist die Zahl der Pflegefamilien gleich geblieben oder ist die Zahl eher gesunken oder gestiegen?
Die Zahl der Bewerber ist deutlich gesunken. Woran das liegt, das können wir jetzt auch nur spekulieren. Ich glaube schon, dass es mit den ganzen Krisen auch zu tun hat. Deutlich zu spüren, kam das dann tatsächlich mit Corona. Mhm. Dann die alten Themen, also ne, ich weiß auch nicht, ob man Krieg und Inflation für alles verantwortlich machen kann, aber ich glaube schon, dass es eine Rolle spielt, dass die Menschen einfach auch selber existenzielle Sorgen haben und sich dann auch noch der Aufgabe zu widmen, einem fremden Kind ein Zuhause zu geben, das ist natürlich auch eine Entscheidung, die eine gewisse eigene Sicherheit bedarf, wenn ich mich dieser Aufgabe widme. Und ich glaube, die haben gerade viele Menschen nicht. Wobei wir da wieder bei der gesellschaftlichen Aufwertung wären. Ne? So, wenn wir einfach das Gesellschaft, denn es ist ja auch eine gesellschaftliche Aufgabe, den Kindern ein Zuhause zu geben. Und da müssen dann, wie ich denke, auch einfach Signale kommen, die in Richtung viel mehr Wertschätzung gehen.
Okay, aber wir leben ja auch in einer Gesellschaft, wo es nicht mehr so selbstverständlich ist, große Familien zu haben, überhaupt Familie zu haben, wo die Aufgabe, ein Kind zu erziehen oder Kinder zu erziehen, auch in Teilen immer mehr an institutionelle Einrichtungen delegiert wird. Das sind ja auch so Trends, die so eine Entscheidung für ein Pflegekind eher relativieren oder behindern.
Ja, das stimmt. Ist aber ja nichts, also was für Pflegekinder jetzt erstmal eine Option ist, denn wir haben ja schon gesagt, Pflegekinder bringen schon auch wirklich einen Rucksack mit. Die haben schon Erfahrungen gemacht, die man Kindern einfach nicht wünscht. Und die Kinder brauchen ein sicheres Zuhause, sie brauchen Geborgenheit und eine Institution, wie jetzt bis 16 Uhr in der Schule, ist dann einfach auch schwierig für die Kinder, sich dort zurechtzufinden. Und wenn sie dann nicht in eine Familie kommen können oder in ein Zuhause kommen können, und da rede ich gerade auch von jüngeren Kindern, für die das ja, die ja dann auch korrigierende Beziehungs- und Bindungserfahrungen machen sollen, das ist schwierig für die weitere Entwicklung einfach und schädigend auch für die weitere Entwicklung. Und darum ist es so, dass wir einfach den Kindern ein geborgenes Zuhause wünschen. Ist im Übrigen auch eine UN-Kinderrechtskonvention. Jedes Kind hat das Recht, in einer behütenden Familie groß zu werden. Und wenn das in der leiblichen Familie nicht möglich ist, muss der Staat sich darum kümmern, dass die Kinder behütet aufwachsen.
Wenn Sie so zurückschauen, wie lange machen Sie das schon? Und dieses Thema Pflegekinder zu vermitteln und zu begleiten, Pflegefamilien zu begleiten. Was war so das für Sie beglückendste Erlebnis?
Oh, da muss ich aber jetzt mal weiter zurückgehen. Also ich bin jetzt seit 7 Jahren hier beim SKF, im Pflegekinderdienst. Mhm. Und habe vorher in der stationären Jugendhilfe in einer Wohngruppe gearbeitet. Mit großer Freude habe ich das gemacht und wir haben dort Kinder auch aus den Wohngruppen heraus, wurden auch Kinder in Pflegefamilien vermittelt und da erinnere ich mich an einen Jungen, ja, zu dem ich eine wirklich sehr gute, enge Beziehung hatte. Und ich durfte die Anbahnung in eine Pflegefamilie begleiten, eben aus der Wohngruppe heraus als Bezugspädagogin. Und das war eine sehr schwierige Anbahnung, weil der Junge, der war da schon 7, wirklich sehr ängstlich war und wenig Vertrauen in Erwachsene hatte, wozu er auch einen guten Grund hatte. Und als dann der Knoten geplatzt war und er sich traute, dieser Familie, wirklich tolle Leute, eine Chance zu geben und wirklich, also dieser Moment, den werde ich nie vergessen, in dem er loslassen konnte und seine Angst überwunden hat und dann sich dazu entschieden hat, in diese Familie ziehen zu wollen, da geht mir heute noch das Herz auf. Weil ich weiß, dass er da auch wirklich viele, viele gut getragene Jahre gelebt hat in dieser Familie. Und ja, das freut mich heute noch, dass es da gelungen ist.
Das wäre so meine nächste Frage. Haben Sie dann, also verfolgen Sie die Entwicklung der Kinder und der Familien und kriegen Sie auch Feedback von den Familien, so im Sinne von, weiß ich nicht, das war total schön oder wir haben total schöne Jahre gehabt, bei allen Schwierigkeiten, die so ein Familienkonstrukt ja manchmal hat, aber ja.
Also während die jungen Menschen in dieser Familie groß werden, sind wir ja sehr nah dran hier als Fachstelle. Wir beraten, begleiten ja die Familie über das Pflegeverhältnis, solange es denn dauert, sind regelmäßig da. Wir bieten ja auch viele Veranstaltungen an hier, wie Pflegeväterabend oder Sommerfest, Treffen für Pflegekinder, die im Teenageralter sind. Also da versuchen wir schon, die Familien dann auch hier an uns zu binden und immer da zu sein, beratend, begleitend, aber eben auch über Feste, gemeinsame Feste. Wenn die Kinder dann oder die jungen Menschen dann das Haus verlassen haben, ja, also es ist, glaube ich, wie immer, bei manchen bekommt man noch was mit, weil man sich dann trifft. Der Kreis ist ja jetzt auch nicht riesig. Man trifft vielleicht dann nochmal die Pflegemutter und sie erzählt auch, ja, mein Junge, der lebt jetzt da und da und arbeitet da und da. Das sind dann natürlich die schönen Gespräche. Manchmal hört man auch was über andere, aber manche verliert man einfach auch aus den Augen dann mit den Jahren.
Gibt es auch schlimme Erlebnisse oder schlimme Geschichten, die Sie dann gehört haben? Also kann das auch scheitern? Ja, kann bestimmt scheitern.
Scheitern. Also das Ziel ist ja, dass die Kinder, die jungen Menschen in der Familie groß werden. So, ne? Was heißt groß werden mit 18? Sie haben gerade gesagt, Sie haben selber Kinder. Sie haben Ihre Kinder sicherlich auch nicht mit 18 rausgeschmissen und gesagt, du bist jetzt volljährig. Ne? Da fängt es dann an. Da müssen dann Anträge gestellt werden, weil wir natürlich auch sehen, also mit 18 wäre es jetzt schlimm, einfach zu sagen, so, raus mit dir.
Ach, ne? Dann würde aber eigentlich das Pflegschaftsverhältnis enden.
Eigentlich würde es dann enden, weil es ja eine Jugendhilfemaßnahme ist und die endet mit der Volljährigkeit. Mhm. So rein rechtlich ist der junge Mensch ja dann nicht mehr in der Jugendhilfe. Das ist aber auch heute überhaupt nicht mehr so ein großes Problem. Also die jungen Leute können dann einen Antrag stellen. Das müssen dann allerdings die jungen Volljährigen selber machen. Wenn auch die Pflegeeltern einverstanden sind, so, und dann bleiben sie noch ein bisschen in der Jugendhilfe, werden auch weiterhin noch begleitet und beraten. Auch so, wenn dem nicht so ist, ist es ja in den meisten Fällen auch nicht so, dass die Pflegeeltern sagen, so, wir sind jetzt nicht mehr deine Eltern. Also wir haben schon auch Familien, da sind die jungen Menschen wirklich junge Erwachsene, Mitte 20, und sie haben ein ganz gutes Verhältnis zueinander, wohnen nicht mehr zu Hause, haben eigenes Leben sich aufgebaut und kommen sonntags dann zum Familienkaffee, wie man das eben von der eigenen Familie auch kennt. Ja, es gibt aber auch natürlich Pflegeverhältnisse, die vorher beendet werden oder die nicht in Harmonie beendet werden, wie wir uns das jetzt vorstellen würden, sondern Pflegeverhältnisse, wo es dann so schwierig ist, dass man zu der Idee kommt, dass es vielleicht gut ist, sich räumlich zu trennen. Und da würde ich aber nicht von Scheitern sprechen, weil es scheitert nicht, sondern es dann wird halt die Jugendhilfemaßnahme beendet. Aber auch das kann völlig vielfältig sein. Also es ist so, dass wir schon erlebt haben, dass sich alle einig waren, also junger Mensch und Pflegeeltern, dass es gut ist, sich räumlich zu trennen. Und trotzdem haben sie ja eine Beziehung zueinander. Und der junge Mensch ist ja trotzdem noch Teil dieser Familie im besten Fall. Und die Familie ist für ihn da. Wir haben aber auch, das muss ich auch ehrlicherweise sagen, Familien, da gab es keine schönen Trennungen. Da gab es beispielsweise von uns auch die fachliche Einschätzung, dass es in Kooperation natürlich immer mit dem Jugendamt und Vormund, dass es gut ist, wenn man sich trennt und die Pflegeeltern das vielleicht anders gesehen haben. Ja, und dann ist das nicht so schön. Geht das nicht so schön auseinander, ne? Das ist halt, das ist das.
Das kann doch auch wehtun dann den Pflegeeltern.
Ja, klar. Das ist dann wie Trennung, ne? Das ist wie auch in manchen, wenn Paare sich trennen und die Kinder in die Schusslinie geraten. Das ist halt das Leben. Das kann hier genauso passieren, dass solche Situationen auftauchen.
Bereiten Sie die darauf vor, dass es auch ein mögliches Ende ist?
Ja, da sind wir schon mit der Schulung und in den Vorbereitungen überhaupt sehr ehrlich. Wir sagen das ganz klar, dass es also nicht so sein muss, dass das Kind bis zum 18., 19., 20. Lebensjahr bei Ihnen lebt, sondern dass das auch vorher schon sein kann, dass es gut ist, sich zu trennen, räumlich zu trennen. Und wie gesagt, für uns ist das kein Scheitern, sondern wenn das Kind jetzt 3, 4, 5, 10 Jahre wirklich gute Erfahrungen machen durfte, die Beziehung stabil ist, dann sind das doch wertvolle Jahre. Und welchen Weg die jungen Menschen dann gehen, das kann man, wenn sie 2, 3 Jahre alt sind, nie sagen.
Sagen Sie mir noch was, warum der SKF in diesem Feld so engagiert ist. Sie haben mir gesagt, dass Sie 10 Mitarbeitende haben hier in der Stelle und das erscheint mir doch recht viel. Und warum ist der SKF so engagiert?
Ja, dazu muss ich sagen, wir sind in den letzten Jahren auch doch sehr gewachsen und da ist für uns auch nochmal ein Feld dazu gekommen, das ist die Verwandtenpflege. Da, wenn wir da nochmal einen Schwenker hinmachen. Und zwar ist es so, dass wir, wann war das? 2017, glaube ich, so mitbekommen haben, Mensch, Verwandtenpflegen, das ist irgendwie ein Thema in den Jugendämtern. Das wird immer mehr, dass eben Kinder, die nicht bei ihren Eltern leben können, oft bei der Oma, der Tante, dem Onkel lebt und dass die dann auch als Pflegefamilie sich anerkennen lassen. Das nahm dann tatsächlich so ein bisschen Fahrt aus, wie gesagt, so 2017. Ich besuchte damals selber einen Arbeitskreis, den gibt es auch immer noch, das ist ein überregionaler Arbeitskreis, Verwandtenpflege, da kommen Menschen aus dem ganzen Bundesgebiet hin, um sich darüber auszutauschen und da hatten wir hier die Idee beim SKF, uns darauf nochmal zu spezialisieren, denn die Beratung und Begleitung von Verwandtenpflegen kann man nicht mit Fremdpflegen vergleichen, die haben ja ganz andere Themen. Also wenn jetzt die Oma ihren Enkel bei sich betreut, dann hat sie natürlich auch eine Beziehung zu der Mutter des Kindes, weil es ja ihre Tochter ist. Klar. In dem Fall. So. Und unter Umständen sind das belastete Verhältnisse, manchmal sind es hochstrittige Verhältnisse. Wir haben es oft auch mit Schuldgefühlen zu tun, dass die Eltern sich dafür verantwortlich fühlen, warum jetzt die Tochter es nicht schafft, das Kind selber großzuziehen. Da gibt es Verstrickungen, da gibt es blinde Flecken, alles, denke ich, was man, oder eine Suchtthematik, ne, wo sich die Eltern dann vielleicht selber auch verantwortlich fühlen. Vielleicht ist das auch eine Familiengeschichte, die durch die Generation geht. Genau, ich denke, es ist deutlich, dass die Beratung und Begleitung vom Verwandtenpflegen nochmal sehr zu unterscheiden ist von den Fremdpflegen. So, darauf haben wir uns hier ein bisschen, was heißt ein bisschen, wir haben uns da sehr intensiv mit beschäftigt, haben das uns da auch wissenschaftlich begleiten lassen vom Perspektive-Institut in Bonn von Dirk Schäfer und haben gemeinsam mit ihm ein Konzept geschrieben. Das beginnt dann wirklich auch Schulungen, also die Schulung von Fremd- und Verwandtenpflegen ist ganz unterschiedlich. Denn, ich sage mal als Beispiel, ich muss ja einer Oma nicht erzählen, wie sie jetzt Bindung zu ihrem Enkel aufnehmen soll. Das hat sie ja schon. So. Und wenn ich die mische, Fremdpflegenschulung und Verwandtenpflegeschulung, wenn ich die in eine Schulung setze, dann gucken mich immer ganz viele Fragezeichen an, was soll ich denn jetzt damit? Ne? Ich muss keine Bindung zu meinem Enkel aufbauen. Und die Fremdpflegen sagen, welche Schuldgefühle denn? Ne? So, welche Rolle denn? Welche Rollenklarheit soll ich denn haben?
Aber müssen Sie als Fachstelle bei der Verwandten oder bei Schulungen im Bereich Verwandtenpflege auch so Grenzen akzeptieren, was so die, ich sag mal, psychologische Unterstützung von Familienkonstellationen angeht? Also wenn da zwischen der Mutter und der Oma was schief hängt, das können Sie ja nur in begrenztem Maße sozusagen analysieren, begleiten und so weiter. Und Ihr Fokus müsste ja eigentlich sein, das Kind zuerst.
Genau. Genau, der Fokus ist ganz klar, aber halt das Kind daraus. Mhm. Ja, also du kannst mit deiner Tochter nicht, so dann aber bitte, wenn du dich anerkennen lässt als Pflegefamilie, dann akzeptiere bitte auch, dass wir ganz klar die Haltung haben, das Kind wird Kontakt zur Mutter haben. Und wenn du als Oma oder als Mutter der Mutter das nicht gut aushalten kannst, dann machen wir das eben. Ne? Nicht, um es denen aufzudrücken, sondern als Angebot. So, wir können das übernehmen und wir machen das. Und es ist ja so, die Verwandten, die wollen ja auch nur das Beste fürs Kind. Also da gerät das Kind seltenst in die Schusslinie. Das muss man so sagen. Die halten sich da sehr zurück, wenn es denn hochstrittige Familienverhältnisse sind. Ne? Oft ist es auch so, dass sie wirklich dann auch sehr klar miteinander sind und dass die Spielregeln sehr klar auch eingehalten werden. Und trotzdem natürlich ist es anders als in der Fremdpflege. Wir laufen da manchmal den WhatsApp-Kontakten auch hinterher. Ne? Also so schnell wie wir miteinander kommunizieren und Neuigkeiten austauschen, da kommen wir dann auch oft nicht hinterher. Aber das ist dann so.
Mhm. Gibt es noch was, was Sie noch ansprechen wollen oder was ich nicht gefragt habe?
Oh, ganz viel bestimmt. Ja, also wie gesagt, wir sind wirklich froh und dankbar um jeden Anruf von Menschen, die sich vorstellen können, ein Pflegekind aufzunehmen. Und wir sind da sehr offen auch für jegliche Lebensform. Und wenn das jetzt jemand hört und sagt, Mensch, da habe ich noch ein paar Fragen oder da möchte ich völlig unverbindlich einfach anrufen oder E-Mail schreiben. Also wir brauchen dringend Pflegeeltern. Die Kinder brauchen dringend Pflegefamilien und oder einfach weitersagen.
Und was würden Sie jemandem sagen, warum, also einer Familie sagen, warum sie das tun soll?
Also wenn die Familie die Grundvoraussetzung mitbringt, dass sie sich gut vorstellen kann, mit Kindern zu leben, dann würde ich sagen, es ist einfach total bereichernd.
Warum?
Ja, weil das hört sich so platt an, ne? Es ist bereichernd, aber ich glaube, das ist in der Tat, denn es ist ja auch eine gesellschaftliche Aufgabe und ich glaube, also Ich habe höchsten Respekt vor allen Menschen, die das tun. Und es ist wirklich ganz egal, ob das Fremdpflege ist, ob das Verwandtenpflege ist, ob das Kinder sind, die eher unauffällig durchlaufen oder ob es hochauffällige Kinder sind, die in der Schule über Tisch und Bänke gehen. Ich habe meinen höchsten Respekt davor und ich glaube, dass diese Familien am Ende des Tages sehr, sehr stolz auf sich sein können, dass sie einem Kind ein Zuhause gegeben haben, in dem es sich sicher und geborgen fühlen kann.
Aber wenn Sie sagen bereichernd, dann muss das ja auch noch etwas mehr sein, muss ja auch noch bei den Familien was ankommen, also bei den Pflegefamilien was ankommen.
Also ich glaube, das Haus mit Leben zu füllen, hat doch immer was Bereicherndes. Wenn ich mir das vorstellen kann, mit Kindern zu leben, sei es, ob ich mich selber für Kinder entscheide, also ob ich mich dazu entscheide, selber Kinder zu bekommen oder ob ich ein Kind aufnehme, mit Kindern zu leben, das füllt doch die Bude mit Leben und die Freude an der Gemeinschaft, etwas gemeinsam zu tun, Kindern was mitzugeben. Das ist anstrengend. Ja, ich weiß, ich bin ja selber auch Mutter und ich finde es auch manchmal an manchen Tagen extremst anstrengend, egal ob das jetzt leibliche Kinder oder Pflegekinder sind. Aber am Ende des Tages kann ich doch auch stolz auf mich sein und am Ende des Tages sage ich, Mensch, hier war ja richtig Trubel heute in der Bude und wir haben den Tag gut gewuppt miteinander. Wir hatten Spaß. Und manchmal haben wir auch Stress miteinander, aber den dann eben auch zu lösen, dann weiß ich, ich habe den Kindern ja auch was mitgegeben jetzt.
Das ist doch ein schönes Schlusswort.
Gut.
Vielen Dank. Sie hörten Caritalks, Markus Lahmann im Gespräch mit Melanie Plack vom SKF in Aalen im Kreis Warendorf, Fachstelle für Pflegefamilien. Vielen Dank.
Vielen Dank Ihnen.
Sie hörten Caritalks, den Podcast zu sozialen Themen der Caritas in Nordrhein-Westfalen.
Caritas.